Hemmschwelle. Wir reiten jetzt auf
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Liebe Hörerinnen, wir zwei Feministinnen sahen vor ein paar Wochen die Ankündigung für eine Tagung über pränatale Diagnostik. Weil uns das Thema interessiert und betrifft, beschlossen wir, diese Tagung zusammen zu besuchen. An der Tagung sollte ein umfassender Blick auf die Pränataldiagnostik geworfen werden, weil diese Methode Auslese- und Ausmerzprogramme zur Folge hat bzw. deren Basis ist. Wir merkten, das hat mit Eugenik zu tun. So wurden auch an dieser Tagung Referate zum alten und neuen Umgang mit Eugenik gehalten. Die alten Griechen prägten diesen Begriff. Bei ihnen bedeutete er etwa von edlem Geschlecht, von guter Herkunft oder wohlgeboren. Später wurde er dann zu einem Synonym für Reinhaltung der Rasse. Heute versteckt er sich in den humangenetischen Beratungsstellen, wo Frauen weisgemacht wird, dass sie die Pflicht haben, nur gesunde Kinder auf die Welt zu bringen. Andernfalls wird eine Abtreibung eingeleitet. Auch wir wollen in der folgenden Sendung mit dem Begriff Eugenik beginnen, weil eugenisches Denken und Pränataldiagnostik eng zusammenhängen. In diesem Zusammenhang gehört auch die Euthanasie, das heißt die aktive und passive Sterbehilfe, wo heute mittels Pränataldiagnostik ein behinderter Fötus abgetrieben wird, wurde früher ein behindertes Kind oder allgemein sogenannt unwertes Leben umgebracht. In unserer utilitaristischen, das heißt auf die Nützlichkeit ausgerichteten Gesellschaft werden nur gut funktionierende, leistungsfähige Menschen benötigt. Deshalb will das Technopatriarchat die Kontrolle einerseits über die Qualität des neugeborenen Kindes und andererseits über die Gebärfähigkeit der Frau. Wie dies in der Praxis aussieht, ist ein weiterer Schwerpunkt dieser Sendung. Zuerst wollen wir dabei beschreiben, welche Methoden die Pränataldiagnostik zurzeit umfasst. Pränatale Diagnostik steht aber auch im Dienste der Bevölkerungspolitik. Einerseits sollen in der industrialisierten Welt möglichst viele normale und gesunde Babys geboren, andererseits soll die Geburtenzahl im Trikont möglichst klein gehalten werden. Mit diesen zwei Schwerpunkten Eugenik und pränatale Diagnostik ist der erste Teil unserer Sendung umrissen. Im zweiten Teil in einer Woche wollen wir dann Schlüsse daraus ziehen und mehr diskutieren. Ihr hört jetzt dann das Referat, welches Susanne Schriebe an der Pränataldiagnostik-Tagung hielt. Es geht dabei vor allem um Eugenik und Euthanasie. Susanne Schriebe ist die Dozentin am Heilpädagogischen Seminar in Zürich und Mitredaktorin der Zeitschrift PULS aus der Behindertenbewegung. Wir haben das Referat in 5 Teile unterteilt. Zuerst spricht sie zur Geschichte der Eugenik vom Sozialdarwinismus bis vor die massive Umsetzung durch die Nazis. Wir ziehen auch Parallelen zur Schweiz. Ein zweiter Teil behandelt die Zeit des Dritten Reichs. Wieder betrachten wir auch noch kurz die Schweiz zu dieser Zeit. Dann versucht sie, die gesellschaftlichen Mechanismen, die Eugenik und Euthanasie und ihre Umsetzung bedingen, genauer zu beschreiben. Im vierten Teil stellt sie 6 Thesen auf, wie das eugenische Denken heute anzutreffen ist. Und der letzte Teil geht darüber, was wir entgegensetzen können. Aufgelockert werden diese 5 Teile durch O Superman von Laurie Anderson. Doch nun zu Susanne Schrieber.
1859, 1800, erscheint in London ein Buch, das noch am selben Tag vergriffen ist. Sein Titel: Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der begünstigten Rassen im Kampf ums Dasein. Sein Autor, der Naturforscher Charles Darwin. Im Kampf ums Dasein werden die schlecht angepassten oder eben die Untüchtigen durch natürliche Auslese, durch Selektion weggedrängt. Die Tüchtigen aber setzen sich durch, was eine höhere Entwicklung der Rasse garantiert. Damit wir uns richtig verstehen, Darwin begründet seine Theorie auf der Pflanzen- und Tierwelt und bezieht auch seine Beispiele aus dieser. Aber bereits 9 Jahre später überträgt der deutsche Zoologe Ernst Haeckel den durch Darwin beschriebenen Kampf ums Dasein auf die Völkergeschichte. In seinem Werk Natürliche Schöpfungsgeschichte ergänzt er die natürliche Auslese durch eine künstliche Auswahl. Er bezieht sich dabei auf das Beispiel Spartas, in dem missgebildete oder schwächliche Kinder getötet wurden. Ebenso befürwortete er die Todesstrafe für Gesetzesbrecher, weil dadurch die Vererbung verbrecherischer Anlagen gestoppt werden könnten. August Forel, einer der bedeutendsten Sozialreformer, Sozialdemokrat und Psychiater mit Tätigkeitsfeld hier in Zürich, beweist, wie allgemein verbreitet die Beseitigung der sozialen Frage mit destruktiven Mitteln auch in aufgeschlossenen Kreisen verbreitet war. Forel, der Ende des letzten Jahrhunderts bereits die Sterilisierung praktizierte. Ich gestehe hier ganz offen, dass ich in den 90er Jahren an einem psychisch kranken Scheusal, das in meiner Anstalt sich befand und wegen Schmerzen im Samenstrang die Kastration selbst verlangte, diese Operation vornehmen ließ, obwohl die Sache für mich mehr eine Vorbeugungsregel gegen Kindererzeugung durch den Kranken als einen Eingriff seines persönlichen Leidens wegen bedeutete. Ich ließ auch ein hysterisches 14-jähriges Mädchen kastrieren, deren Mutter und Großmutter Kupplerinnen und Dirnen waren und die sich bereits aus Vergnügen jedem Knaben auf der Straße hingab, weil ich dadurch der Entstehung unglücklicher Nachkommen vorbeugen wollte. Damals war es Mode, hysterische therapeutisch zu kastrieren, und ich nahm diese Mode als Vorwand für mein Vorgehen, das in Wirklichkeit nur einen sozialen Zweck hatte. Soweit das Zitat von vorhin. 1882 erscheint Friedrich Nietzsches mehrdeutiges Gleichnis Heilige Grausamkeit. Zu einem Heiligen trat ein Mann, der ein eben geborenes Kind in seinen Händen hielt. Was soll ich mit dem Kinde machen, fragte er. Es ist elend, missgestaltet und hat nicht genug Leben, um zu sterben. Töte es, rief der Heilige mit schrecklicher Stimme. Töte es und halte es dann 3 Tage und 3 Nächte lang in deinen Armen, auf dass du dir ein Gedächtnis machtest, so wirst du nie wieder ein Kind zeugen, wenn es nicht an der Zeit für dich ist, zu zeugen. Als der Mann dies gehört hatte, ging er enttäuscht davon, und viele tadelten den Heiligen, weil er zu einer Grausamkeit geraten hatte, denn er hatte geraten, das Kind zu töten. Aber ist es nicht grausamer, es leben zu lassen, sagte der Heilige. Es geht hier nicht darum, Nietzsches Philosophie auf seinen faschistoiden Hintergrund zu befragen, sein dichtes Gedankengut gar pauschal zu verurteilen. Viel wichtiger ist, darauf hinzuweisen, dass in der anschließenden Zeit gerade zur Begründung der Kindereuthanasie mit Vorliebe, wenn auch verkürzt und damit eingehend, auf Zitate von Nietzsche zurückgegriffen wurde. Paradoxerweise wäre Nietzsche selbst, der jahrelang unter schwersten psychischen Krankheiten litt, selbst ein Opfer seiner Philosophie bzw. nationalsozialistischer Tötungspraktiken geworden. Die Idee, der Traum nach einem besseren, höheren Menschen, nach einem Übermenschen gar, konnte aber weiterhin Fuß fassen. 1895 entwirft Alfred Plötz eine Fortpflanzungslehre. Seinem Buch »Die Tüchtigen unserer Rasse und der Schutz der Schwachen« steht in eben dieser laxen Selbstbedienungsmentalität ein Zitat von Nietzsche vor. Das Zitat: »Aufwärts geht unser Weg von der Art hinüber zur Überart.« Die Armut dient nach Plötz der Ausjäte der sozial Untüchtigen und diene damit einem gesunden ökonomischen System. Deshalb auch seien Arbeitslosen- und Krankenversicherungen abzulehnen, dass sie den natürlichen Kampf ums Dasein beeinträchtigten. Das hört sich bei Plötz beispielsweise so an. Stellt es sich trotzdem heraus, dass das Neugeborene ein schwächliches und missratenes Kind ist, so wird ihm vom Ärztekollegium, das über den Bürgerbrief der Gesellschaft entscheidet, ein sanfter Tod bereitet. Sagen wir, durch eine kleine Dosis Morphium. Was in zahlreichen wissenschaftlichen Schriften des 19. Jahrhunderts ein durchaus gängiges Denken untermauerte, findet also 1920 in einer, was den Seitenumfang betrifft, nur noch kleinen Schrift eine verheerend große Auswirkung. Es ist die Schrift »Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens, ihr Maß und ihre Form«. Verfasser sind Alfred Hoche, seit der Jahrhundertwende Professor für Psychiatrie, und Professor Karl Binding, Dr. Yu und Dr. Phil in höchster richterlicher Position. Aus dieser Schrift: Wer einem unheilbar Kranken am Anfang von dessen vielleicht auf die Dauer von Jahren zu berechnenden Krankheit, auf dessen Bitte oder vielleicht sogar ohne diese die tödliche Morphium-Einspritzung macht, bei dem kann vor reiner Bewirkung der Euthanasie keine Rede sein. Das ist keine Tötungshandlung im Rechtssinne, sondern nur eine Abwandlung der schon unwiderruflich gesetzten Todesursache, deren Vernichtung nicht mehr gelingen kann. Es ist in Wahrheit eine reine Heilhandlung. Beide, Hoche und Binding, aus intellektuellem Elternhaus, können sich also nicht mangelnder Intelligenz oder Bildung beklagen. Im Gegenteil, sie missbrauchten ihren Verstand und die Wissenschaft, um ein Tötungsprogramm wissenschaftlich zu legitimieren. Begriffe wie geistig Tote und Ballastexistenzen gehen auf sie zurück, wobei sie unter dem Eindruck der Folgen des Ersten Weltkrieges ohne Hehl bei ihren Tötungsprogrammen auch an Kosten und Einsparungen dachten, immer wieder aber auch mit dem Argument des Mitleides und der Leidverkürzung operierten. In beiden Schriften, also auch jener von Plötz, kommt die Verdrehung und Verlogenheit, gar die Verniedlichung des Tötens, sanfter Tod, sagen wir durch eine kleine Dosis Morphium, eine reine Heilhandlung, als Akt des Mitleides und der Gnade, der Hilfe mit aller Schärfe zum Ausdruck. Es folgen weitere Schriften und rufen wir uns in Erinnerung, die Diskussion setzte längst vor dem Nationalsozialismus ein, die diese Thematik aufgreifen und die den Durchbruch zur Umsetzung des Euthanasie-Gedankens ermöglichen. Erschreckend dabei ist, dass es Mediziner, Juristen und Theologen sind, die sich Gedanken zur Ausmerzung von Landstreichern, Alkoholikern, Verbrechern, Geisteskranken und Krüppeln, bediene mich der Sprache der Zeit, machten, wobei die Asylierung und Sterilisierung Mindestforderungen zur Beseitigung der Minderwertigen, der Unbrauchbaren waren.
Auch in der Schweiz ist dieses Denken und seine Umsetzung in wichtigen psychiatrischen Kreisen anzutreffen. 1898 übernahm Eugen Bleule die Burghölzli-Direktion vom schon zitierten August Forel. Unter ihm etablierte sich auch in der Schweiz die Praxis eugenisch begründeter Unfruchtbarmachungen im Burghölzli. Oder ein anderes Beispiel. Der Graubündner Johann Josef Jörger veröffentlichte Anfang dieses Jahrhunderts eine Arbeit mit dem Titel »Die Familie Zero«. Er verfolgte den Stammbaum einer Bündner jenischen Familie, die er eben Familie Zero nannte, bis ins 17. Jahrhundert zurück und fahndete unter den jenischen nach, Zitat, Abirrungen vom gewöhnlichen Familientypus, Zitat Ende. Darunter verstand er, Zitat, Vagabundismus, Alkoholismus, Verbrechen, Unsittlichkeit, Geistesschwäche, Geistesstörungen, Pauperismus, Zitat Ende. Letzteres bedeutet schlicht und einfach Armut. Oder Ernst Gottfried Hanhardt. Er forschte mit Hilfe von Stammbaumuntersuchungen vorwiegend in Schweizer Inzuchtsgebieten, das heißt in den Bergen. 1923 begründete er die Notwendigkeit solcher Forschungen damit, dass es eine Gefahr darstelle, wenn die sich in diesen Gebieten stark vermehrende Bevölkerung in die sterilen Städte abwandere und so eine ausgedehnte Verschleppung der verschiedenen Belastungen stattfände. Als Belastungen bezeichnete Hanhardt, Zitat, Schwachsinn leichten Grades, verbunden mit hochgradiger, fast hemmungsloser Sexualität bei sonst auffälliger Indolenz, neben Starrköpfigkeit bis zur Verschrobenheit, Konkursist, Schweinehirt, uneheliche, debile, armengenössige, trunksüchtige, verschrobene Querulanten.
Okay, who is this really? And the voice said, this is the hand. The hand that takes.
Die nationalsozialistische Propaganda und Praxis konnte Ende der 20er Jahre auf ein gut fundiertes wissenschaftliches Gebäude zurückgreifen, um ihre mörderische Politik durchzuziehen. Es ist ein besonderes und seltenes Glück, das ist ein Zitat eines Professors, für eine an sich theoretische Forschung, wenn sie in eine Zeit fällt, wo die allgemeine Weltanschauung ihr anerkennend entgegenkommt, ja, wo sogar ihre praktischen Ergebnisse sofort als Unterlage staatlicher Maßnahmen willkommen sind. Als vor Jahren der Nationalsozialismus nicht nur den Staat, sondern unsere Weltanschauung umformte, war die menschliche Erblehre gerade reif genug, Unterlagen zu bieten. 1933 wird Hitler Reichskanzler. Ein halbes Jahr später wird das Sterilisierungsgesetz beschlossen. Während die Euthanasie die für lebensunwert Befundenen sofort beseitigt, dient die Sterilisierung der Beseitigung zukünftigen lebensunwerten Daseins. Die Diffamierungskampagne gegen Schwache, Minderwertige, ökonomisch Unbrauchbare gehört nebst der Rassenideologie, die zur Vernichtung von Millionen von Menschen aus dem jüdischen Kulturkreis führte, zum Horrorszenarium der NS-Zeit. In dieser ersten Phase der Zwangssterilisierung werden Hunderttausende Menschen sterilisiert. 1937 fordert das SS-Kampfblatt den Gnadentod. Mit Kriegsbeginn setzt die Tötung behinderter Kinder ein. Heil- und Pflegeanstalten werden systematisch erfasst. Betreuerinnen, Sozialarbeiterinnen und Mütter behinderter Kinder geraten unter Druck, ihre Kinder zu verraten, zu denunzieren und der Tötungsmaschinerie auszuliefern. Diese Phase der legalisierten Vernichtung wird aus außenpolitischen Gründen schließlich in den organisierten Untergrund verlegt, wo sie seine widerlichsten Auswüchse erlebte. In dieser Zeit der wilden Euthanasie wurde das Töten von Kindern auf Jugendliche, später auf Erwachsene ausgedehnt. So wurden Millionen von Juden, aber auch Kranke, Arbeitslose, Behinderte, Alkoholikerinnen, Nichtsesshafte, politisch Andersdenkende, Asoziale auf abscheulichste Art und Weise in den Tod gejagt. Der Gedanke an passive und aktive Euthanasie ist weit in die Geschichte zurückbekannt, ebenso der Infantizid, die Tötung krank oder schwächlich geborener Kinder. Wobei der Begriff Euthanasie eine breite Begriffspalette beinhaltet, von Sterbebegleitung ohne Lebensverkürzung über den Verzicht von Therapie mit daraus folgender Lebensverkürzung bis hin zur gezielten Therapie zur Lebensverkürzung und schließlich der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ich verstehe hier Euthanasie in diesem letzten Sinne, also das Sterbenlassen und das Töten von Menschen aufgrund einer Krankheit oder eines sozial unerwünschten Merkmals. Diese Aufforderung, so Ernst Klee, auf dessen umfangreiche Recherchen ich mich vorwiegend abstütze, Unbrauchbare systematisch auszurotten und dies in diffuse Begründung von Mitleid oder Gnadentod aus Humanität, diese ist aber eine Erfindung unseres Jahrhunderts, wobei die theoretische Begründung ins vorausgegangene Jahrhundert zurückreicht.
Und ein Beispiel aus der Schweiz. Im Jahre 1983 nannte Eugen Bleule die deutschen Sterilisationszwangsmaßnahmen eine eugenische Form des Wohltuns. Wir haben ihn vorher schon zitiert als denjenigen, der anfangs dieses Jahrhunderts die eugenische Sterilisation in Burghölzli gang und gäbe machte. Über Euthanasie schrieb er: Eine nicht so einfach zu beantwortende Frage ist die, ob es erlaubt sein sollte, objektiv lebensunwertes Leben anderer zu vernichten, ohne den ausdrücklichen Wunsch des Trägers. Ich würde diese Frage ohne weiteres bejahen, für die Fälle, wo der Leidende nicht imstande ist, selbst zu verfügen, namentlich, wo es sich darum handelt, einen ohnehin sicheren Tod schmerzlos zu gestalten. Auch bei unheilbaren Geisteskranken, die unter ihren Halluzinationen und melancholischen Depressionen schwer leiden und nicht behandlungsfähig sind, würde ich einem ärztlichen Kollegium das Recht und in schweren Fällen die Pflicht zuschreiben, die Leiden abzukürzen, oft für viele Jahre. This is the hand. Thank you.
Cause when love is gone.
Aus welcher Geisteshaltung heraus aber sind wir zu dieser tödlichen Errungenschaft gekommen? Ich blende noch einmal zurück und stütze mich dabei vor allem auf die Analyse von Klaus Dörner in seiner Arbeit Tödliches Mitleid ab. Die industrielle Revolution hat eine zunehmende Spaltung der Gesamtgesellschaft in ein Wirtschaftssystem einerseits und ein Sozialsystem andererseits gebracht. Während das Wirtschaftssystem sich bemüht, immer wirtschaftlicher zu werden, das heißt mit möglichst wenigen, dafür möglichst leistungsfähigen Menschen auszukommen, werden durch diesen Prozess immer mehr Menschen dem Sozialsystem zugewiesen. Es handelt sich also um einen dynamischen Prozess, in dem der Kreis der Tüchtigen immer enger, der Rand immer breiter, Randgruppen, die sozialer Unterstützung bedürfen, zahlreicher auftreten. Je größer das soziale System, umso mehr wachsen die Ressentiments der Tüchtigen im Wirtschaftssystem, denn sie haben die Untüchtigen und das soziale System zu tragen. Die Angst, die Schwachen würden durch das Sozialsystem derart unterstützt, dass sie, statt durch natürliche Auslese ausgemerzt zu werden, sich ungehindert fortpflanzten, vergrößert sich. Die Angst aber auch, selbst an den Rand und damit zu den Unbrauchbaren gedrängt zu werden, lässt die Leistungsanforderungen und Abgrenzungsbestrebungen ankurbeln, vergrößert damit den Druck im Wirtschaftssystem und führt in einen Teufelskreis zwischen Sozial- und Wirtschaftsbereich. Die Industrialisierung brachte aber auch enorme technische und naturwissenschaftliche Fortschritte. Damit verbunden geht ein Zerfall der Vormachtstellung Philosophie einher, die bis anhin als übergeordnete Wissenschaft wegweisend war. Während bei den klassischen Philosophen, die über den Menschen nachdachten, noch alle Menschen innerhalb einer Gesellschaft mit einbezogen wurden, schließt die neue Zeit mehr und mehr Menschen aus dem philosophischen Gedankengebäude aus. Noch war es für die deutschen Idealisten wie Kant, Hegel oder Schelling eine Selbstverständlichkeit, in ihren Lehren zum Beispiel auch psychisch behinderte Menschen zu integrieren. Durch den Verlust andersartiger Menschen im Gesamtmenschenbild und durch die daraus resultierende Aufsplitterung in Spezialwissenschaften wurden diese Menschen Gegenstand besonderer Spezialdisziplinen, etwa der Psychiatrie oder der Sozialpädagogik. Damit einher geht aber auch eine Deklarierung des minderwertigen Menschen gegenüber dem Idealen, der Begriff der Gleichheit wird somit zweitrangig. Der verlustig gegangene Anspruch der Aufklärung, wonach jeder Mensch mit Würde und Verstand ausgestattet sei, so sehr auch der äußere Anschein dagegen spricht, erzeugt das Bild des nicht bildungsfähigen, lebensunwürdigen Untermenschen bzw. Nichtmenschen. Nebst Wirtschaft und Geisteswissenschaft war es schließlich die Medizin, die im 19. Jahrhundert sensationelle wissenschaftliche Fortschritte und riesige praktische Ergebnisse vorweisen konnte, indem es ihr gelang, Epidemien in den Griff zu bekommen und immer mehr Krankheiten, Regelwidrigkeiten im Organismus mit Hilfe physikalischer und chemischer Kausalitäten zu erklären, also auf körperliche Ursachen zurückzuführen. Die Versuchung war nun groß, dank Medizin auch die soziale Frage, das Problem mit den asozialen, behinderten, unangepassten Menschen medizinisch zu lösen, gar eine Endlösung anzubieten. Erfolge in der Technik und Naturwissenschaft auf die soziale Realität zu übertragen, führten zu diesem sozialtechnischen Machbarkeitswahn. Die Euphorie in der ersten Zeit der Industrialisierung, die Erfolge der Medizin und der gewaltige Technikschub ließen die Hoffnung aufkommen, mitgetragen durch eine Abbröckelung religiöser Werte. Es ließe sich dank Technik, Naturwissenschaft und Sozialwissenschaft im Diesseits ein paradiesähnlicher Zustand errichten. Diesem Ziel käme man näher, würde sich eine Gesellschaft nur systematisch jeder sozialen Ballastes entledigen und um damit wirtschaftlich, militärisch und wissenschaftlich unschlagbar zu sein. Die ebenso aus der Industrialisierung hervorgerufene Werteverunsicherung, etwa der Zerfall sozialer Strukturen des Familiensystems, die notwendigerweise Neuorientierung der Frauen im System und in ihrer Rolle, die Säkularisierung religiöser Werte, kurz, was heute als Wertepluralismus bezeichnet wird, führte zu einer existenziellen Verunsicherung des einzelnen Menschen, sich an allgemeingültigen Normen und Werten zuverlässig orientieren zu können und gar zu einem Kulturpessimismus, zu einer Angst, hochstehend bewertete Güter der Kultur könnten verlustig gehen und stattdessen würden minderwertig eingestufte Güter oder Menschen die Kultur überschwemmen. Die Angebote von Anthropologen, Ärzten, Juristen und Theologen wurden als zukunftsweisende Hoffnung erlebt, das Minderwertige einzudämmen und das Hochstehende zu retten, waren damit Mittel, die Angst vor Untergang und Existenzverlust einzudämmen. Soweit eine gewachsene Geisteshaltung, die uns im letzten Weltkrieg ihre schlimmsten Auswüchse und Konsequenzen vor Augen führte. Wo aber stehen wir heute?
Bevor Susanne Schriebe in 6 Thesen einige Parallelen zum gegenwärtigen Zeitgeist aufzeigen wird, noch ein paar Klänge von Lori Andersons O Superman.
There's always justice. And when justice is gone, there's always force. And when force is gone, there's always mom.
Erstens, wir unterliegen nach wie vor dem sozialdarwinistischen Denken, wonach ein Recht zu leben hat, wer sein Brot selbst verdient, der Tüchtige durch natürliche Auslese überlebt, würde der Untüchtige nicht durch ein Sozialsystem künstlich am Leben erhalten und seine Vermehrung dadurch unterstützt. Die Divergenz und gegenseitige Abhängigkeit von Wirtschafts- und Sozialsystem besteht heute nach wie vor, zeigt sich durch weitere technische Errungenschaften und damit ein verschärftes Leistungsprinzip im Wirtschaftsbereich extremer denn je. Obwohl wir in wissenschaftlichen Begründungen zur Euthanasie-Diskussion das Argument der Kosteneinsparungen kaum direkt finden, lässt es sich oft aus tieferen Schichten bloßlegen. Während vor 100 Jahren der Ruf, unbrauchbare Menschen nicht überleben zu lassen, noch ganz offen, auch mit ökonomischen Motiven, sprich eben Kosteneinsparung begründet wurde, treffen wir heute zunehmend auf eine raffiniertere Argumentation der Leidersparung bzw. Glücksoptimierung für das einzelne Individuum, gar die Gesamtgesellschaft. These 2. Pränatale Diagnostik ist nichts anderes als ein verfeinertes technisches Instrumentarium anstelle der Sterilisierung zur Durchsetzung eugenischen Denkens. Eugenisches Denken im pränatalen Bereich zuzulassen, wird zwingend die Frage nach Euthanasie beim Säugling, schließlich auch bei erwachsenen, irgendwie leidenden, lästigen Menschen nach sich ziehen. Erfasst soll jener Mensch werden, der durch körperliche Abweichungen nicht dem Normmenschen entspricht. Zurzeit sind dies Behinderungsbilder. Denkbar wäre aber auch die falsche Zugehörigkeit zu einem Geschlecht, zurzeit sicher das weibliche, oder andere Merkmale im Genmaterial zum Kriterium für eugenische Richtlinien zu erheben. Man denke nur die Bemühungen konsequent zu Ende, Gene für Krankheiten zu lokalisieren, die erst im Laufe des Lebens ausbrechen. Wie sich der Tötungsgedanke auf der Lebenslinie fortfrisst, beweist die derzeitige neue Euthanasie-Diskussion. Hier wird bereits wieder gefragt, ob es nicht ein Akt der Gnade wäre, behinderte Säuglinge zu töten. Der Schritt, auch kranke oder alte Menschen zu erlösen, ist gedanklich nur noch ein kleiner, was eine angeheizte, zweischneidige Diskussion um den Freitod beweist. Drittens, nach wie vor, also wie bereits um 1900, wird häufig mit dem Ersparen von Leid für das behinderte Kind bzw. seine Umwelt, das heißt seine Familie oder noch genauer seine Mutter, argumentiert, meist über den Umweg der Glücksoptimierung für eine Familie und Gesellschaft. Zitat: Ein Leben körperlichen Leidens, das nicht durch irgendeine Form von Freude oder durch einen geringen Grad von Selbstbewusstsein gemildert wird, ist nicht lebenswert. Und weiter: Sofern der Tod eines geschädigten Säuglings zur Geburt eines anderen Kindes mit besseren Aussichten auf ein glückliches Leben führt, dann ist die Gesamtsumme des Glücks größer, wenn der behinderte Säugling getötet wird. Der Verlust eines unglücklichen Lebens für den ersten Säugling wird durch den Gewinn eines glücklicheren Lebens für den zweiten aufgewogen. Damit wir uns auch hier richtig verstehen, diese Zitate stammen nicht aus der Nazizeit, sondern sind Teil einer utilitaristischen Philosophie von Peter Singer, die aus dem angloamerikanischen Raum zurzeit auch die neue Euthanasie-Debatte im deutschen Raum belebt, allenfalls betötet. Der erwähnte Philosoph argumentiert, dass nicht einzusehen sei, weshalb wir beim Töten einen Unterschied zwischen vorgeburtlichem und nachgeburtlichem Leben, zwischen Tieren und Menschen machen, und leitet daraus ein Recht ab, Säuglinge, insbesondere behinderte Säuglinge, zu töten. Viertens, es ist die Wissenschaft, die zurzeit in der sogenannten neuen Euthanasie-Debatte in abgeschlossenen Wissenschaftszirkeln die Euthanasie-Gedanken präpariert, diskutiert, wissenschaftlich legitimiert, wie einst. Es bräuchte auch heute wenig, die sie anschließend auf dem gängigen Zeitgeist, Wirtschafts- und Sozialsystem im Volk zu verankern, um je nach politischer Not und politischen Machtverhältnissen gar zu realisieren. Seien wir uns bewusst, dass Gentechnologie unter Forschern in Laboratorien ausgebrütet wird, um die Anwendung schließlich dem Volk nahezulegen. Vergegenwärtigen wir uns, dass die derzeitige Euthanasie-Debatte vor allem unter Philosophen und Philosophinnen sowie Ärztinnen unter weitgehendem Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Fünftens. Frauen werden nach wie vor als Hilfsmittel missbraucht, übergeordnete Herrschaftsinteressen durchzusetzen, indem sie für die Durchführung eugenischer, sprich heute pränataler Diagnostik eingesetzt, dem Zwang, normgerechtes Leben zu produzieren, ausgeliefert und dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Es geht mir bei dieser These nicht um Schuldzuweisung an Frauen, schon gar nicht um deren Verurteilung. Aber wir müssen lernen zu erkennen, wo wir Instrument einer männlichen Technologie und Philosophie werden, wo wir aus unserer Rolle der Macht und Selbstlosigkeit heraus eine zerstörerische Welt unterstützen und damit zu Mittäterinnen werden. Ich habe mich Begriffe von Weisheit und Türmerrohr bedient. Etwa, wenn wir kritiklos auf das Angebot der Pränataldiagnostik eintreten oder wenn Medizinerinnen mütterliche Funktionen in erbgenetischen Beratungsstellen übernehmen oder sich Frauen gar zu Assistentinnen lebensfeindliche Philosophien machen. War die Frau vor einigen Jahrzehnten für den reinen, arischen und tüchtigen Menschen zuständig, was auch zur Denunzierung nicht-arischer und kranker Menschen führte? So ist sie heute zuständig für den glücklichen, gesunden und ebenso tüchtigen Menschen. Sie hat diesen zu produzieren, und ich wähle hier bewusst diese Terminologie, was Verrat am nicht normgerechten Menschen nach sich ziehen muss. Ein kollektiver Druck nämlich eine leidlose Gesellschaft anzustreben, wird derzeitig gerade Frauen als individuelle Freiheit verkauft, über ihr Schicksal zu bestimmen. Dass wir letztlich uns selbst schaden, indem wir noch extremer unter Druck geraten, den perfekten Menschen zu produzieren, wird über kurz oder lang noch stärker auf uns zurückfallen. Wo wir nämlich vermeintlich im Reproduktionsprozess versagen, sei es während der Schwangerschaft, sei es nach der Schwangerschaft, durch Erkrankung oder Schwierigkeiten im Sozialisierungsprozess, werden Frauen letztlich bewusst oder unbewusst zur Verantwortungsträgerin gestempelt. Letzte These. Das mörderische Geschehen im Dritten Reich ist nicht einfach eine isolierte, fürchterliche Epoche, die mit uns nichts zu tun hat, sondern fügt sich durchaus historisch nachvollziehbar in den aus dem 19. Jahrhundert tradierten Zeitgeist und das wirtschaftliche politische Geschehen aus der Industrialisierung und dem Ende der militärischen Kolonialisierung. Dieser bleibt auch nach Auflösung des rechtlosen Zustandes weiterhin bestehen. Worauf wir mit Entsetzen und Empörung reagieren und manch ein Eugeniker und Euthanasievertreter tut und tat es seinerseits, die Gräueltaten in der Nazizeit, darauf reagieren wir in einem Rechtsstaat mit Gelassenheit, obwohl das Grunddenken sich keineswegs geändert hat. Wie wenig es aber braucht, hilf- und machtlos einem rechtlosen Zustand und Diktaturen ausgeliefert zu sein, das bewiesen und beweisen immer noch einmal mehr die politischen Ereignisse der letzten Monate, wenn auch in vermeintlich fremder Kultur und ferneren Welten. So betrachtet lässt sich nicht von Parallelen zu den 20er Jahren sprechen, sondern von einer Fortsetzung jener Zeit, die durch einen rechtlosen Zustand unterbrochen wurde, der uns Beweise genug liefert, wie Wissenschaft, Technik und Geisteshaltung des 19. und 20. Jahrhunderts in absolute Destruktion führen können.
In your mind. So hold me now in your long arms, in your automatic arms, your electronic arms, in your arms. So holy mama, in your long arms, your petrochemical arms, your military arms, in your electronic arms.
Lassen Sie mich zum Schluss einige Wünsche und Hoffnungen aussprechen. Es braucht ein verschärftes Bewusstsein, dass wir noch immer im sozialdarwinistischen Wissenschaftsverständnis behaftet sind. Es braucht eine Kritik des gängigen Wissenschaftsbegriffes, in dem Forscherinnen angeblich rational und objektiv über Gegenstände eben Objekte verfügen. Wir benötigen Wissenschaftsmodelle, die nicht unbesehen der Naturwissenschaft und Technik entlehnt auf soziale Realitäten übertragen werden. Ich fordere eine Transparenz der insbesondere naturwissenschaftlichen, aber auch sozialethischen Forschung und ein Aufdecken der Normen innerhalb dieser Disziplinen, eine Deklarierung der expliziten und impliziten Herrschaftsinteressen. Ansätze zu diesen Forderungen sehe ich in feministischen Wissenschaftskritiken und beispielsweise Theorien, die in kritischen Stellungnahmen zur neuen Euthanasiedebatte die Machtsysteme und politischen Realitäten mit berücksichtigen. Es braucht ein Zusammenspannen unterschiedlicher Gruppierungen, beispielsweise der Frauen und Behinderten, um die Gefahr der Unterdrückung und Manipulierung im politischen Alltag, aber auch der Mittäterinnenschaft wachsam zu erkennen. Ansätze dazu sind in Veranstaltungen wie dieser durchaus zu erkennen. Und schließlich fordere und erhoffe ich mir eine Ethik der Solidarität, in der Leid wirklich mitteilbar wird und damit mitgetragen werden kann. Das bedeutet, ins Leben zu investieren, statt in den Tod. Hilfeleistungen anzubieten, wo Leid und Belastung wirklich nicht zu leugnen sind, nicht aber durch Hilfe zum Tod, sondern durch Unterstützung im Leben. Und es ist wirklich nicht unter den Tisch zu wischen, dass die Betreuung und Erziehung eines behinderten Kindes gerade für die Mütter eine unglaubliche Belastung bedeuten kann.